Talk und Tore.
Jeden Sonntag hier bei Sky.
So, schau ich schon gern hin.
Das ist eine Geschichte, die hat mir riesen Spaß gemacht.
Wie bewertest du das gesehen?
Sagt mal.
Da los wieder.
Ja, definitiv.
Wir sagen das, was wir uns denken.
Ich rede lieber über Inhalte.
Das ist halt am Ende des Tages, worum es geht.
Da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren.
Ja, es gibt immer unterschiedliche Perspektiven.
Ich glaube, die Mischung macht es noch aus.
Das ist ja auch so spannend dann für die Zuschauer.
Ich glaube, dass dann ganz noch einen Einblick kriegen.
Und was wollen wir denn mehr?
Ja. Bin gespannt, welche Sahnestückchen wir dann am Ende des Tages dann auch sehen werden.
Ein Traum.
Viel Spaß.
Einen wunderbaren Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, dass wir wie immer diesen langen Fußballsonntag beenden dürfen mit einer weiteren Ausgabe von Talk und Tore. Und jetzt war das natürlich nach diesem Showdown heute am Ende des Grunddurchgangs in der Admiral-Bundesliga nicht leicht, da noch einen draufzusetzen. Wir haben lange überlegt, welche Gäste es heute werden können, aber ich finde, es ist uns durchaus gut gelungen. Wir haben ein wunderbares Line-up und ich darf Ihnen die Herren ganz herzlich vorstellen hier bei mir am Tisch. Ich darf zu meiner Linken beginnen mit RB Leipzig, Leonhard Xaverschlager.
Hallo.
Schönen guten Abend. Dann freue ich mich auch sehr, dass wir Mainz 05-Legionär Philipp Mwene bei uns begrüßen dürfen.
Servus.
Und wenn die beiden Herren hier sind, dann werden wir natürlich viel über die Vereine sprechen, aber auch über das Nationalteam. Und da gibt es natürlich mit Julian Baumgartlinger fast keinen besseren Experten in der deutschen Bundesliga tätig gewesen und viele Jahre auch Kapitän der Nationalmannschaft. Schönen Abend, Julian.
Guten Abend, hallo.
Schönen Abend an die Herren. Es freut mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Wir versuchen ja immer wieder, Nationalteamspieler ins Studio zu bekommen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil sie auf der ganzen Welt unterwegs sind. Aber Philipp, die Mannschaft kommt ja schon heute und dann morgen peu à peu zusammen. Sie sind einer von jenen, der heute schon hier ist. Wie schön ist auch das Gefühl, man hört ja immer wieder, es ist wie eine große Familie und alle freuen sich, wenn sie einander dann wieder sehen.
Ja, ist eigentlich genau so. Wir freuen uns wirklich immer alle auf die Lehrgänge, verstehen uns alle auf dem Platz und neben dem Platz super. Und es war jetzt eine längere Pause seit dem letzten Nationalteam und deswegen ist die Vorfreude auf jeden Fall groß.
Wie stressig ist es aber auch? Sie sind ja gestern auch noch auf dem Platz gestanden, im Heimspiel, dann eben heute in den Flieger nach Wien etc. Also viel Zeit für Privates bleibt vermutlich nicht. Oder gab es heute den Besuch zu Hause ganz kurz?
Ja, ich habe Glück, dass meine Eltern in Wien wohnen. Dadurch bin ich jetzt heute in der Früh geflogen und habe noch ein paar Stunden zu Hause verbracht bei den Eltern und habe dann jetzt auch Zeit gefunden, da zu euch noch vorbeizuschauen.
Ja, die sind hoffentlich nicht allzu böse, Papa und Mama, dass wir jetzt ein paar Stunden am Abend stehen. Aber wir freuen uns, wie gesagt, sehr auch über Ihren Besuch. Xaver, für Sie ja vielleicht auch insofern etwas Besonderes, als dass es nach Ihrem solchen Jahr, ich hoffe, ich darf das so sagen, wegen dem Kreuzbandriss, ja seit März das erste Mal wieder ist, dass Sie mit dem Team zusammenkommen, dass Sie auch dabei sind als Teil des Teams. Wie sehr geht Ihnen das Herz auf?
Ja, ich freue mich schon sehr. Also es war schon schön, dass ich jetzt wieder trainieren konnte, dass ich jetzt wieder dabei sein kann. In Leipzig habe ich gesagt, ich freue mich besonders aufs Essen. Österreichische Küche.
Weil das dort so schlecht ist?
Nein, aber österreichische Küche ist schon nochmal besser. Deswegen freue ich mich aufs Team, ich freue mich auf meine Freunde, auf meine Kollegen. Habt ihr längere Zeit nicht mehr gesehen und freue mich, alle zu sehen.
Ja, und Sie haben ja einen besonderen Bezug zur Küche, da werden wir im Laufe der Sendung auch noch dazu kommen. Sie sind ja Restaurantbesitzer seit kurzem. Wir haben Sie da besucht in Ihrer Heimat St. Valentin, werden wir später eine schöne Geschichte dazu sehen. Ganz kurz noch, weil Sie gesagt haben, Sie freuen sich auch, die Freunde wiederzusehen. Wer sind da so die Ihren, die dann in Ihrer Gruppe, in dieser großen Mannschaft, die engsten Vertrauten sind?
Ja, ich verstehe mich mit jedem gut, aber natürlich gibt es jetzt ein paar Kollegen, die ich schon länger kenne, also wenn ich an den Conny denke oder Stevie Leiner oder Patrick Benz, die kenne ich halt schon teilweise echt ewig. Also Conny und Benz, die kenne ich schon seit ich 11 bin, das ist schon eine Zeit und ich freue mich, dass ich die wieder sehe, weil so oft kommen wir nicht zusammen, meistens nur im Sommer. Im Winterurlaub haben wir es jetzt nicht geschafft, weil jeder Termine hatte, darum freue ich mich einfach, dass ich die wieder sehe, ein bisschen Spaß habe und mit denen lachen kann.
Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, Julian, hast du das anno dazu mal in deiner Zeit beim Team auch so erlebt oder siehst du es jetzt von außen schon auch so, dass da etwas entstanden ist, das man ja immer wieder eben hört?
Ja, also wir haben das einmal in der Form heute schon gesagt, hört sich genau an wie bei uns damals auch. Vor der EM 2016 haben wir auch ein sehr familiäres, schönes Klima gehabt und es war immer cool beim Team, aber man merkt auch, nicht nur neben Platz, aber auf dem Platz, dass diese Harmonie und diese Kultur passt und dementsprechend kann man das bestimmt vergleichen und kommt mir auch vor, dass da wirklich eine sehr harmonische Truppe momentan beieinander ist.
Ja, und das hat man ja dann noch an den Erfolgen gesehen bei der Europameisterschaft im Sommer, dass da dann einiges möglich ist. Wir werden dann über das Tagesgeschäft der beiden Herren dann noch im Detail sprechen, wollen aber ganz kurz natürlich auch ein paar Worte verlieren über die Admiral-Bundesliga, nachdem das heute mit der Sechserkonferenz, sechs Spielen gleichzeitig, drei Mannschaften, die um zwei Plätze in der Meistergruppe noch gekämpft haben, wirklich ein Showdown gewesen ist. Habe schon in meiner Begrüßung gesagt, wie hast du, wenn wir auch die Tabelle uns jetzt gemeinsam ansehen, wie sie dann wirklich jetzt dann auch nach der Punkteteilung aussieht, wie hast du diesen letzten Spieltag erlebt?
Ja, ich glaube, es war schon natürlich für den LASK sehr bitter. Sie haben sich ja nicht aufgegeben. Ich glaube, es war bis zum Schluss, es gab mir halt dann nochmal super, bevor das 3-3, also 3-2 fest und dann schaut es noch eindeutiger aus, als es war. Dementsprechend bitter für den LASK, aber Blau-Weiß, glaube ich, hat man auch kurz in den Jubelszenen gesehen, wie viel das für sie bedeutet. Einerseits mal in Klassen halt schon mal 10 Spieltage vor Schluss sicher zu haben und andererseits unter die Top 6 von Österreich zu sein. Oben sehe ich ja, mittlerweile 3 bis 4 Mannschaften, die da jetzt einfach dabei sind und den Meistertitel um sie ausspielen werden. Das heißt, Spannung ist auf jeden Fall da. Unten ist es auch sehr eng. Also ich glaube, dass es wirklich nur interessante 10 Runden werden.
Ja, wir sehen es da. Also druckfrisch. Die 6, die es in die Meistergruppe geschafft haben mit Sturm Graz, eben ganz oben und schon den halbierten Punkten und gefolgt von der Wiener Austria und auf dem 6. Platz Blau-Weiß Linz und Rapid. Also diese Mannschaften, die es dann eben an dem heutigen Tag noch reingeschafft haben. Und wir sehen, Julian hat es erwähnt, das ist alles wahnsinnig eng. Also da gibt es einige Mannschaften, die noch mitreden können, was den Meistertitel betrifft. Und der Ordnung halber schauen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz auf die Qualifikationsgruppe oder auch nicht. Bleiben wir der Meistergruppe auch in Ordnung. Da ist es. Also da ist die Qualifikationsgruppe, wo es für den LASK dann schlussendlich heute als ein bitterer Arbeitstag und ein bitterer Grunddurchgang am Ende des Tages geworden ist, mit 15 Punkten nach der Teilung. Und Altach im Moment mit 8 Punkten am Tabellenende. Und wir haben das diskutiert, Julian, das ging dann natürlich schon sehr bitter, wenn es nach 22 Runden dann nach der Punkteteilung 8 Punkte, das ist dann recht mager.
Ja, das schaut natürlich nur mal bitterer aus, wenn das dann geteilt schon da steht, aber nichtsdestotrotz, vielleicht ist es auch Funken Hoffnung für die beiden Mannschaften, dass nach oben hin die Gap nicht groß ist, dass es nur um eine Partie geht, die es auf oder ab ist und dass man immer in den Lauf kommen kann, dann auch sich relativ schnell auch von unten wieder entfernen kann. Das ist auch wiederum das Spannende an dieser Punkteteilung, ob es fair ist, sei mal dahingestellt.
Xaver, bei Ihrem Ex-Club bei Red Bull Salzburg, bei dem Sie ja viele Zeit ja auch in der Jugend verbracht haben, ausgebildet wurden, da stand ja nie im Zweifel, dass es die Mannschaft grundsätzlich in die Meistergruppe schafft. Also davon ist hoffentlich jeder ausgegangen. Aber es war irgendwie mühsam, vor allem jetzt im Jahr 2025. Jetzt haben wir gesehen, Tabelle Platz 3, 19 Punkte, nicht so viele Punkte hinter Sturm, die mit 23 dastehen. Welche Titelchancen geben Sie den Salzburgern noch?
Ja, ich glaube, die Punkteteilung kommt Ihnen jetzt deutlich entgegen. Also ja, also es sind 4 Punkte. Also wenn man jetzt bei uns das vergleichen würde, würde man sagen, das ist ein Spiel und ein zweites Spiel, wo du mal unentschieden spielst und dann bist du wieder dran. Also da kann so viel passieren, vor allem man hat so viele direkte Duelle. Wenn man die gewinnt, dann ist man ganz schnell wieder dabei und deswegen glaube ich, ist das total spannend, total offen. Früher war es bei uns so, dass wir uns über die Punkteteilung, glaube ich, eher aufgeregt haben. Mittlerweile würde ich sagen, freut sich Salzburg dieses Jahr darüber. Das sind die Regeln und es macht es spannend.
Ja, aber es ist auch irgendwie spannend, so wie Sie sagen, zu beobachten, wie sich das in diesen letzten Jahren nach dem Umbruch, nach dem Fortgang von Christoph Freund etc. auch verändert hat und jetzt wohl das erste Mal so wirklich deutlich wird, was dort alles ja nicht mehr vorhanden ist vielleicht auch.
Ja, die sind einige Spiele auch gegangen, muss man sagen. Also der Weg war ja durchaus oder war sehr erfolgreich, wenn man sich die Abgänge anschaut und dass das irgendwann dann nicht so aufgefangen werden kann, ist klar. Also ich denke, das ist auch sehr, sehr schwierig. Also wenn man jedes Jahr seine besten Spieler verliert, irgendwann wird es einfach ja nicht mehr so qualitativ wie davor. Und da braucht man vielleicht einmal wieder ein Jahr, um wieder aufs selbe Level zu kommen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht. Oftmals entstehen dann sogar noch bessere Spieler, wenn die 2-3 Jahre zusammenbleiben und jetzt nicht jedes Jahr wieder ein paar weg sind. Wird spannend. Vielleicht schaffen sie es dieses Jahr noch. Und sonst denke ich, dass spätestens nächstes Jahr wieder so weit ist.
Ja, und sonst ist es mit Blick auf die Tabelle das dritte Mal seit der Bundesliga-Reform, dass beide Wiener Vereine oben mit dabei sind. Das gab es also, wenn wir eben bedenken, dass es jetzt schon die 7. Saison ist, auch nicht allzu oft, weil die Wiener Austria eine großartige Saison spielt, bislang eben Tabellenzweiter im Moment. Jetzt ist ja so, Philipp, Sie haben ja nie Bundesliga gespielt in Österreich, aber bei der Austria die Jugendausbildung genossen, wenn ich das so sagen darf. Wie viel Zeit wo haben Sie, um die Liga zu verfolgen? Und wie sehr, wenn ich Sie jetzt fragen würde, für wen das Herz schlägt, ist es dann doch die Wiener Austria?
Ja, also die Liga selber jetzt, jedes Spiel zu verfolgen geht nicht. Wir spielen ja selber immer am Wochenende. Aber natürlich schaue ich mir hin und wieder die Zusammenfassungen an, verfolge das schon noch ein bisschen. Und natürlich, ich bin in Wien groß geworden, habe mit 6 Jahren angefangen und dann bis 16 bei der Austria gespielt. Also mein Herz schlägt auf jeden Fall violett noch und freut mich natürlich, dass die Austria sich auch aus so einer schwierigen Phase, die sie ja die letzten Jahre schon gehabt haben, da trotzdem sportlich jetzt in dem Jahr so gut etabliert haben.
Ja, und weil ich die Jugend schon angesprochen habe, wie gesagt, Sie waren ja 16 Jahre jung, als Sie damals die Austria verlassen haben und gesagt haben, okay, Sie ziehen in die große, weite Welt hinaus und sind damals zu Stuttgart gegangen, auch in die Jugendabteilung. Wie schwierig war auch das, weil Sie haben Mama und Papa erwähnt, also die familiäre Verbundenheit dann doch in Wien und das ist ja dann nämlich auch ein großer Schritt.
Ja, so als 16-Jähriger denkst du halt nur dran, irgendwie für einen großen Club zu spielen in Deutschland. Damals war Stuttgart ja auch noch wirklich immer international vertreten und das war für mich dann schon so ein Traum, da für die spielen zu dürfen. Aber was das alles mit sich zieht, also das Heimweh, seine Eltern und Freunde dann nicht mehr regelmäßig zu sehen, das merkst du dann erst, wenn du wirklich weg bist und jetzt nicht einfach jeden Tag mit deinen Freunden rausgehen kannst. Aber im Nachhinein war das, denke ich, natürlich der richtige Schritt für die Karriere. Hat mich fußballerisch, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung auf jeden Fall nach vorne gebracht.
Ja, und der wichtigste Wunsch der Mama war, glaube ich, die Matura, dass die in Stuttgart gemacht wird. Das ist erfüllt worden, oder?
Ja, das war die eine Bedingung, die sie gestellt hat, dass ich dahin darf.
Ja, also da den Wunsch der Mama erfüllt. Du hast ja, Julian, damals grundsätzlich auch einen vielleicht eher ungewöhnlichen Weg gewählt. Bist auch, bevor du überhaupt einmal in Österreich Bundesliga gespielt hast, damals zu 1860 München gegangen. Warst ähnlich jung, glaube ich, korrigiere mich.
13. War
noch jünger. Ja. Genau, kannst du das nachempfinden, was Philipp jetzt gesagt hat?
Ja, total. Und auch den Wunsch von den Eltern, dass die schulische Ausbildung jetzt kurz kommt. Das war mir auch sehr wichtig, war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich so früh dort hingegangen bin. Es hat ein paar Implikationen gegeben, dass ich dann schon mit 13 eben das Elternhaus verlassen habe, war dann noch bei einer Gastfamilie. Aber für mich, gerade für die Weiterentwicklung als Mensch und auch dann erwachsen zu werden in einem anderen Umfeld und auch selbstständiger werden zu müssen, auch neben des Platzes, das war für mich augenöffnend und hat mir jetzt im Nachhinein extrem viel gebracht. Bin ich sehr dankbar dafür, weil jetzt bin ich selber Familienvater, merke, wie schwierig das sein kann, seine Kinder mal loszulassen und dementsprechend braucht der Fußball, oder wenn man Fußballprofi werden will, braucht man auch gewissen Mut, Schritte zu setzen, auch dann als Profi, aber ich kann das sehr gut nachvollziehen. Xaver wird das auch wissen, jede Veränderung ist immer Möglichkeit zur Entwicklung und der nächste Schritt auch im Leben und ja, das eint eigentlich alle erfolgreichen Fußballer irgendwann einmal.
Ja, wobei Xaver Schlaf vielleicht denkt, was reden die, der eine war 16, der andere 13, ich war ja überhaupt erst 11 oder 12 damals, als die Reise von St. Valentin nach Salzburg angetreten wurde, Xaver, und Sie haben ja auch eigentlich dann, wenn man so sagen möchte, als Einziger diesen wirklich ganz klassischen Weg in der Salzburger Akademie, die ganze Ausbildung durchlaufen, dann über Liefering eben in die Kampfmannschaft. Haben Sie da hauptsächlich Vorteile dann für sich jetzt auch retroperspektivisch gesehen oder gab es auch Nachteile?
Also ich würde erst mal sagen Vorteile, weil es hat so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich mir das erträumt habe, sage ich mal. Aber sicherlich gab es auch Nachteile. Also es waren schon ein paar harte Tage da im Internatsleben dabei. Kann ich mich zurückerinnern. Manchmal bin ich ein bisschen später nach Hause gekommen, da hat es kein Abendessen mehr gegeben. Ja, war nicht immer einfach, aber man lernt daraus. Also man wird schnell selbstständig. Und ich sage mal so, es war eine harte Schule, aber eine sehr lehrreiche Schule und fürs spätere Leben war es sehr gut, muss ich sagen. Also in einer Wohnung leben ist jetzt für mich kein Thema, sondern das habe ich relativ schnell gelernt und ja, wenn es so aufgeht, ist natürlich super. Wenn es dann nicht aufgeht, was ja bei vielen anderen auch der Fall ist, ist es dann schon sehr schwierig, wenn man da so viel investiert hat und dann hat es nicht funktioniert und darum bin ich sehr glücklich, dass es bei mir so passt hat.
Wann ist da auch so der Traum gereift von der deutschen Bundesliga vielleicht als Ziel oder auch anderen Zielen und wann war aber auch so der Punkt, wo Sie sich für sich dann auch gedacht haben, okay, ja, die Chance ist auch wirklich gegeben, die Möglichkeit ist gegeben, dass das was wird?
Ich glaube, der Traum ist, wenn man als Kind die Spiele anschaut, da hat man den Traum von deutscher Bundesliga und England oder österreichischer Bundesliga. Und so realisieren kann man es erst, wenn man es eigentlich so Stück für Stück schafft, sage ich mal. Also selbst wo ich in der U15 war, habe ich eigentlich nur geschaut, komm irgendwie in die U16, komm in die U18, komm nach Liefering. Und wie in Liefering war, wie gesagt, schau, dass irgendwie zu den Profis kommt. Und erst als ich dann bei den Profis war, habe ich dann für mich so erkannt, okay, es läuft ganz gut, versuche einfach immer weiterzukommen. Und das tue ich ja heute noch. Also ich versuche einfach besser zu werden, mich weiterzuentwickeln und einfach immer den nächsten Step zu gehen. Das ist einfach das Wichtigste für mich und ich glaube, richtig realisieren werde ich es erst nach der Karriere, was ich dann wirklich so gemacht habe. Und bis dahin ist das auch gut so, weil dann bleibe ich im Tagesgeschäft und träume nicht von der Vergangenheit oder Zukunft.
Ja, und der wichtigste Step in der jüngsten Vergangenheit war vielleicht, wenn ich das so sagen darf, und Sie korrigieren mich, dass Sie jetzt seit einer Woche ja wieder im Mannschaftstraining sind. Ich glaube, zwei volle Einheiten mit der Mannschaft absolviert, haben gestern das erste Mal wieder im Kader im Bundesligaspiel gegen Dortmund. Vom Gefühl her, wie ist auch dann das, wenn man da wieder dabei ist, auf der Bank sitzt und weißt, okay, ich bin wieder eine Option?
Ja, ist ein schönes Gefühl. Also, wenn man die Reha hat, stellt man sich diesen Moment ja vor, wenn man wieder dabei ist, am Platz steht, mit den Jungs unterwegs ist. Und wenn dann der Moment eintrifft, dass man alleine im Mannschaftsbus sitzt, sage ich mal, ist das ein cooles Gefühl. Also ich habe mich richtig gefreut. Mir ging es ja gar nicht, ob ich spiele oder nicht spiele. Es war einfach ein schöner Tag für mich. Also es geht ja darum, dass man im Leben schöne Tage hat. Und das war für mich ein schöner Tag, in dem ich einfach mit der Mannschaft gegessen habe, im Bus gesessen bin und dann 90 Minuten mal das Spiel angeschaut habe vor der Bank und nicht vor der Tribüne. Und ja, ich freue mich einfach, dass ich wieder eine Option sein kann und helfen kann.
Ja, und vor allem auch einen Sieg haben Sie gesehen, Ihrer Mannschaft. Es war ja doch schon einiger Druck am Kessel. Es hat ja gestern geheißen, bei beiden Mannschaften, sowohl bei Ihrer als auch bei Dortmund, beide müssen gewinnen, wenn es um die Champions League-Plätze nämlich für die nächste Saison geht. Wie haben Sie diese 90 Minuten verfolgt? Und was ist dieser Sieg auch wert? Inwieweit steht auch das Ergebnis über dem, wie es zustande gekommen ist?
Ja, das Ergebnis war brutal wichtig für uns, da braucht man gar nicht reden. Besonders wenn Mainz ständig gewinnt, ist für uns nicht so einfach, da Punkte aufzuholen. Ja, ich glaube, beide Mannschaften waren unter Druck, beide Mannschaften sind nicht zufrieden mit der Saison, wie sie verläuft. Beide haben sich mehr erhofft und dann ist halt so ein Spiel schon richtungsweisend, sage ich mal. Wir wussten, wir spielen zu Hause, wir müssen agieren. Ich glaube, das haben wir erste Halbzeit super gemacht, haben die Jungs echt gut gemacht. Zweite Halbzeit war dann echt schwierig und muss man echt sagen, nicht gut, da war Dortmund klar besser. Aber im Endeffekt, ich glaube, nächstes Jahr wird keiner fragen, wie wir das Spiel gewonnen haben, sondern ob wir es gewonnen haben. Und das ist einfach einmal ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wir müssen jetzt einfach wirklich schauen, dass wir Schritt für Schritt da rauskommen. Es ist bei uns echt keine einfache Situation. Vor allem, wenn man jetzt die Erwartungen nicht erfüllt, ist man in einem Negativstrudel und den versuchen wir jetzt aufzuhalten. Und ich glaube, jetzt haben wir unentschieden in Freiburg gespielt, wo man sagen kann, ja, man ist nicht zufrieden, aber in unserer Situation ist das ein gutes Ergebnis. Zu Hause gewonnen und wenn wir jetzt die nächsten Spiele wieder gut bestreiten und positive Ergebnisse einfahren, dann ist das sehr viel wert und dann können wir Druck ausüben auf die anderen.
Ja, tabellarisch äußert sich das im Moment mit dem 5. Platz und eben mit der Tatsache, dass man wieder von den Champions League Plätzen träumen, darf man ja gar nicht sagen, weil es ja grundsätzlich der Anspruch ist, von RB Leipzig da mit dabei zu sein. Aber dass man wieder die Hand ein bisschen drauf hat auf diese ersten vier Plätze, die ja für die Champions League berechtigen, die jeweiligen Mannschaften dann. Jetzt hat Xaver gesagt, Philipp, jetzt macht es natürlich Mainz 05 der Konkurrenz nicht so einfach, weil Mainz andauernd oder sehr viel gewonnen hat in letzter Zeit. Es waren vor dem gestrigen Spiel, vor dem Remis, waren es vier Siege in Folge. Das heißt, wie ordnet man in Mainz dieses gestrige Remis gegen Freiburg dann ein?
Also das Spiel an sich, glaube ich, können wir schon zufrieden sein mit dem 2-2. Natürlich frühe rote Karte bekommen. Und dann ist es natürlich schwierig gegen Freiburger, die auch eine gute Runde spielen, die defensiv sehr, sehr gut stehen. Und dann, ja, haben wir das 2-2 gerne mitgenommen, den Punkt mitgenommen. Und ich glaube, an sich sind wir jetzt in einer Phase von der Saison, wo wir wirklich von Spiel zu Spiel schauen. Wir haben immer noch so ein bisschen das letzte Jahr im Hinterkopf, wo halt wirklich am Anfang überhaupt nichts funktioniert hat, wo du dich dann auch selber hinterfragst, warum halt nichts geht. Und eben seitdem der Bo Henriksen bei uns Trainer ist, hat der wirklich so eine Euphorie bei uns entfacht, hat es geschafft, alle wieder einzuschwören. Jeder weiß, was er zu tun hat. Und dann sind so Ergebnisse halt auch möglich. Ja.
Weil Sie Bo Henriksen, den Trainer, erwähnen und was er an Leidenschaft entfachen kann. Es ist ja mittlerweile schon fast legendär, dass er vor dem Spiel, und zwar weit vor dem Spiel, wir sehen es, auf dem Platz hinausläuft, in die Kurve da schon alle mitnimmt, auch alle heiß macht, um vielleicht auch die Bedeutung des Spiels noch einmal herauszukitzeln. Wie wird das in der Kabine aufgenommen, diese Läufe?
Ja, er macht das jetzt schon ein bisschen. Also seitdem er da ist, glaube ich, vor jedem Heimspiel geht er raus oder manchmal auch Auswärtsspiele. Am Anfang haben wir uns auch gedacht, was macht er da? Geht es ihm noch ganz gut? Aber er hat halt einfach so eine positive Verrücktheit und ist halt einfach selber noch Fußballer durch und durch, wird gern selber auf dem Platz stehen. Und genau wie er so auf dem Platz die Fans heiß macht, macht er uns auch vorm Spiel in der Kabine heiß. Und er schafft es wirklich, das authentisch rüberzubringen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns denken, dass der uns da nur irgendwas vorgaukelt, sondern der ist einfach so. Und dann hast du auch das Gefühl, auch für ihn auf dem Platz zu stehen. Und er hat da schon einen großen Anteil daran, an unserem Erfolg gerade.
Jetzt wurden Sie ja gestern in der Halbzeit rausgenommen, aus taktischen Gründen. Sie haben den Ausschluss erwähnt. Sind Sie dann jemand, Sie grinsen schon, der dann sagt, okay, die Mannschaft steht dann über allem und dass man dann halt dementsprechend auch in der zweiten Hälfte agiert? Oder sind Sie einer, der sagt, es nervt mich jetzt schon und zahlt mich jetzt nur bedingt, von der Bank aus zuzusehen?
Ja, es ist natürlich, wenn du so aus taktischen Gründen ausgewechselt wirst, ist es natürlich blöd, kannst nicht wirklich was machen. Wenn du jetzt schlecht spielst, dann kannst du es vielleicht eher nachvollziehen, aber ich glaube, das ist auch eine Qualität bei uns, dass sich halt jeder einordnet, keiner stellt sich irgendwie über die Mannschaft. Auch die Ersatzspieler, die jetzt vielleicht nicht so viel spielen, sind wirklich alle top dabei, es lässt sich keiner hängen im Training und das habe ich so in der Form auch noch nicht erlebt. Also es gibt keinen, der irgendwie Ovetz hat oder so, es sind wirklich alle dabei und ich bin jetzt auch fürs nächste Spiel gesperrt und mache mir dabei eigentlich auch keine Sorgen, dass der reinkommt, auch seine Leistung abrufen wird. Da sind wir im Training einfach so gedrillt alle, dass jeder reinkommen kann und seine Leistung bringt.
Philipp hat so schön gesagt, Jules, wir denken von Spiel zu Spiel. Das ist eine Aussage, wo die Spieler natürlich auch dementsprechend geschult sind, dass sie da vielleicht auch nicht zu groß träumen. Aber grundsätzlich, der Trainer, glaube ich, ist ja ein bisschen anders gepolt. Der hat schon noch in der Öffentlichkeit gesagt, wenn du zu dem Zeitpunkt in der Saison auf dem dritten Tabellenplatz stehst, dann ist natürlich die Champions League am Ende des Tages das Ziel. Wie realistisch schätzt du die Chancen ein, dass dieses Märchen, und viele sprechen ja schon vom Mainzer Märchen, dann wirklich auch Realität wird?
Ja, durchaus realistisch. Ich kenne das Restprogramm nicht genau.
Es hat es in sich, oder?
Es hat in sich einige Brocken dabei.
Genau. Und genau deswegen ist es kein Floskel, sondern ist einfach richtig, weil man muss dann auch sagen, wenn man letztes Jahr Leverkusen anschaut, die haben auch eine unglaubliche Saison gespielt und haben sich auch eigentlich nie traut, wirklich zu sagen, ja, nein, wir sind eh schon fast Meister, sondern die haben auch wirklich, und es ist im Spielerkopf immer wieder drin, hey, es kann irgendwann der Punkt kommen, dann kippt es und dann funktioniert es nicht mehr, warum auch immer. Man kann es ab und zu nicht in die eine Richtung erklären, aber auch nicht in die andere. Und dementsprechend ist das ehrlich gesagt ein bisschen ein Schutzmechanismus. Für sich selber auch, sich selber nicht irgendwie schon in Sicherheit zu wiegen, weil das geht dann, den Schalter wieder umzulegen, das ist dann schwierig. Aber ich traue es ihnen dazu, es ist total homogen, es ist auch vom Spielerischen sehr ansehnlich. Ja, und dann ist in so einer Saison einfach alles möglich.
Ich habe es mir nochmal rausgeschrieben, nur in der Ordnung haben, dass wir sagen, also Dortmund ist noch dabei, Wolfsburg ist noch dabei, der FC Bayern München ist noch dabei, Frankfurt ist noch dabei, Leverkusen ist noch dabei.
Also. Ja, das ist ein gutes Restprogramm, sagen wir mal so. Aber ja, ich glaube, der Philipp hat sich auch schon mal gegen Bayern gewonnen und Mainz ist auch so ein gallisches Dorf. Das war zu meiner Zeit auch schon Gott sei Dank so, dass das einfach, da nehmen die Fans die auch mit und es ist trotzdem familiär und nicht so, dass dann alle zum Spinnen anfangen und dann wächst es. Und dann in so einer Saison, das kann nur so gut auch zu dem Zeitpunkt in der Saison sein, wenn das gewachsen ist und wenn das passt und dementsprechend sehe ich da eine stabile Basis auch für die letzten Spiele jetzt.
Welche Gründe siehst du grundsätzlich? Wir haben den Trainer erwähnt, Bo Henriksen, der ja letztes Jahr gekommen ist im Februar, als die Mannschaft wirklich schwerst abstiegsgefährdet gewesen ist und dann, ich glaube, aus seinen letzten 13 Spielen waren es 23 Punkte, die Mannschaft dann, glaube ich, geholt hat. Also das mit Sicherheit ein Faktor, wo aber ja auch spannend war zu sehen, okay, wie sehr kann er wirklich Feuerwehrmann und wie entwickelt sich es dann, wenn du mit der Mannschaft in die Saison gehst? Also das ein Faktor, welche siehst du sonst noch?
Ja, das einfach sehr gute Mischung haben. Also sie sind nicht irgendwie, es hat mal eine Zeit lang in Mainz eine Phase gegeben, wo sehr international war. Also es glaube ich zwar immer noch nicht, dass nur Deutsche spielen, aber es ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung. Sie haben sehr gute junge Spieler aus dem eigenen LZ, das eine sehr gute Arbeit macht, mittlerweile integriert. Paul Nebels zum Beispiel spielt eine super Saison, Viper, der immer wieder Tore macht. Also das ist auch sowas, was glaube ich eine Mannschaft wie Mainz braucht, um zu überlegen, Johnny Burkert, der aus der eigenen Jugend jetzt mittlerweile zum Nationalspieler gereift ist, Nadim Amiri, der über Leverkusen einen Umweg genommen hat und so vielleicht sogar zuerst gemeint hat, er macht einen Abstieg und jetzt auch wieder Nationalspieler. Also das sind so Faktoren, und wenn diese Spieler dann Verantwortung übernehmen und merken, wie gut sie eigentlich sind und die ganze Mannschaft dann homogen funktioniert, dann kann sowas passieren.
Ja, mit Amiri und Burkhardt ja auch das erste Mal, dass zwei Mainzer Spieler in den DFB-Kader einberufen wurden. Xaver, als Gegner, inwieweit gibt es auch aber auch die Saison her, dass solche Märchen wie eben jene, die oder jenes, das gerade in Mainz passiert, auch möglich sind, weil eben Mannschaften wie zum Beispiel Dortmund, ihr gestriger Gegner, oder zum Teil auch ihr Verein in der Saison einfach nicht das liefern, was sie in den letzten Jahren getan haben?
Ja, das ist Fakt. Also ja, ich denke, Dortmund, wir liefern jetzt nicht so ab, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Es ist generell ganz eng. Letztes Jahr war es gefühlt so, dass vorne die beiden wegmarschiert sind. Dann gab es nur drei weitere Mannschaften, die was gekämpft haben und dann war eine Riesenlücke. Dieses Jahr ist wieder die beiden vorne weg und dann ist alles ganz eng beisammen bis zu den Abstiegsplätzen, wo dann wieder so ein bisschen eine Lücke ist. Und im Moment gefühlt kann da in der Mitte jeder jeden schlagen und jede Woche dreht sich die ganze Situation, sage ich mal. Also wenn man da, glaube ich, eine Serie startet von 2-3 Siegen, dann ist man sofort oben dabei. Wenn man verliert, kann man schnell wieder durchgereicht werden. Ich glaube, für einen neutralen Zuschauer ist das brutal spannend, total interessant, besonders für die Mannschaften, die drinstecken. Für uns ist es jetzt nicht so super.
Ja, vor allem also für die Mannschaft an sich, aber natürlich auch für den Trainer, der immer als erstes eigentlich in der Kritik steht. Und jetzt hat ja Marco Rose nach diesem so wichtigen Sieg gestern gegen Dortmund im Interview, ich finde sehr bemerkenswert, ja auch gesagt, dass er grundsätzlich ein Problem hat, ein gesellschaftliches Problem, dass diese Meinungen sich ja in Sekunden, in Minuten ändern, dass wenn die Mannschaft gestern verloren hätte, dann wäre er logischerweise nicht abgefeiert worden, sondern vielleicht gefeuert worden, fast ein Freudscher Versprecher. Inwieweit können Sie das nachempfinden, was er da gestern noch gesagt hat, dass das fast surreal manchmal ist, was einem als Trainer und als Mannschaft dann eben auch entgegengeworfen wird?
Ja, absolut. Also das Fußball. Fußball ist für mich in der Sache völlig surreal. Also gefühlt will jeder Erfolg. Wenn es nach dem gehen würde, müssten eigentlich alle Meister werden, weil man kann keine schlechte Phase erlauben, sondern da wird sofort der Trainer gewechselt. Irgendwas muss passieren, irgendwas muss man ändern. Also das Akzeptieren einer schlechten Phase im Fußball, das gibt es eigentlich gar nicht. Was ich schwierig finde, weil das Leben geht nicht immer nur bergauf. Es geht mal bergab, man lernt, es wird wieder besser. Und manchmal braucht man eben Entwicklungsschritte, um wieder ein Top-Niveau zu erreichen. Besonders bei uns, wo wir auch Spieler verloren haben, einen Umbruch hatten, da kann nicht jede Saison sehr, sehr gut verlaufen, sondern irgendwann gibt es halt einmal einen Einbruch, eine Schwächephase. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man die übersteht. Und wenn man die übersteht, dann kann man gestärkt zurückkommen. Und ich bin kein Freund davon, wenn man da gleich immer alles verändert, den Trainer entlässt. Verstehe ich überhaupt nicht. Hab da auch letztens gesagt, Sir Alex Ferguson war in seinem ersten Jahr nicht so erfolgreich und dann kamen, weiß nicht, 18, 20 überragende Jahre. Wenn die dem ersten Jahr den gefeuert hätten, wäre es vielleicht doch nicht so erfolgreich gewesen.
Ja, angesprochen auf die Bedeutung dieses gestrigen Spiels, vor dem Spiel hat er ja auch gesagt, er ist schon der Meinung, dass die Mannschaft ihn braucht. Was meint er damit, die Mannschaft braucht ihn?
Wen jetzt?
Marco Rose hat das gesagt, ist im Interview also Sie auch darauf kommen wir dann zurück, wenn man das, aber er wurde jetzt auf seine Person angesprochen und hat gestern gesagt, er hat schon das Gefühl, die Mannschaft braucht ihn, er kann der Mannschaft auch etwas geben noch.
Ja, natürlich, also sonst hätte man ja keinen Trainer.
Aber es muss ja nicht heißen, dass er der Richtige noch ist, das wurde ja oft diskutiert eben.
Ja, aber wenn man sich jetzt die Jahre anschaut, wo er da war, waren wir jetzt schon sehr erfolgreich. Also wir haben den Cup gewonnen, wir waren letztes Jahr in der Champions League, sind wir gegen Real Madrid ausgeschieden in einem Spiel, wo ich auch sagen muss, schwierige Entscheidungen dabei, was vielleicht so ein bisschen eine Wendung dem Ganzen gegeben haben. Aber nur weil es jetzt schlecht läuft, heißt das nicht, dass wir ihn nicht mehr brauchen. Also das ist ja genau das. Ich denke, er macht es sehr gut. Er macht keine Paniksachen, was viele andere machen. Also die ändern dann von heute auf morgen alles und sagen, ja, das müssen wir machen und das. Und keine Ahnung, weiß nicht, da habe ich schon ganz kuriose Geschichten gehört, wo man einfach das Teamgefüge zusammenschweißen will, aber im Endeffekt macht man genau das Gegenteil. Er probiert bei sich zu bleiben, den Plan zu verfolgen, den, was er entwickelt, jetzt ganz sachlich die Situation anzunehmen, auch jetzt nicht, wenn wir schlecht spielen, uns zur Sau machen, sage ich mal, sondern wirklich das nüchtern analysieren und weitermachen, und deswegen brauchen wir ihn. Ich glaube, das ist genau das Richtige, und die letzten Wochen waren auch wieder besser, muss man sagen. Also natürlich sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen, aber die Tendenz stimmt einmal.
Ja, und weil wir über das Brauchen jetzt schon gesprochen haben, wir sehen da ein schönes Bild von Ihnen und Marco Rose. Und das wurde ja auch immer wieder in den letzten Wochen erwähnt, dass eben Xaver Schlager dieser Mannschaft an allen Ecken und Enden fehlt. Dass es wohl auch an seinem Fehlen liegt, dass vielleicht die Performance nicht so gut ist, wie sie es in den Monaten davor war. Kannst du das nachempfinden? Hast du das auch so gesehen?
Ja, definitiv. Also der Xaver ist ein Schlüsselspieler auch. Letztes Jahr fürs Nationalteam, wenn wir mit dem Xaver in die EM gegangen wären, hätte ich gesagt, hätte man nur eine bessere Chance gehabt, noch weiterzukommen. Also das, er ist einfach das Herzstück, und das hat Leipzig letztes Jahr schon, wie er noch da war, gemerkt. Und natürlich den Verlust jetzt zu kompensieren und wirklich darauf zu warten. Also ja, das ist auch ein Hauptgrund, warum es dann nicht so läuft und warum nicht diese Konstanz da ist. Weil was der Xaver dem Spiel gibt, ist einfach eine Verlässlichkeit in alle Spielrichtungen, in allen Phasen. Und ja, das kannst du einfach nicht so schnell ersetzen. Natürlich kannst du 40 Millionen ausgeben, aber da hat man vielleicht einmal einen Offensiven geholt oder musst du andere Lücken füllen. Und dementsprechend wird das wieder Eingliedern von Xaver auch für Marco Rose wohltuend sein.
Ja, und jetzt ist es ja so, dass wir den deutschen Kollegen gestern geflüstert haben, natürlich, dass sie heute bei uns sind. Das heißt, die haben sich einmal gestern umgehört bei Teamkollegen, aber auch bei Expertenkollegen, welchen Wert Xaver Schlager eben für diese Mannschaft hat und was ihn so ausmacht.
Wie wichtig ist Xaver Schlager für die Kabine?
Extrem. Wichtiger Spieler für uns am Feld, aber natürlich auch als Typ in der Kabine. Jetzt ist er wieder dabei im Training, kann natürlich mehr Einfluss nehmen. Freue mich natürlich auch, dass er wieder im Kader steht, und von dem her sehr, sehr wichtig, dass er wieder da ist.
Hast du ihn mal gefragt als Landsmann, wie viel Saft er schon hat im Akku? Reicht es für 10, 12, 15 Minuten?
Das werden wir sehen. Bin nicht der Trainer, das muss er mit dem Trainer entscheiden, aber im Training hat es schon gut ausgesehen.
Der Schlager fehlt ihm. Ich sage sogar, oder ich gehe so weit, dass Schlager für Leipzig so wichtig wäre oder ist, wie ein Xhaka für Leverkusen und ein Kimmich für den FC Bayern. Schlager muss spielen, so schnell wie möglich, aber ohne Risiko. Und ich freue mich auf ihn, weil er sowohl eine gute Mentalität mitbringt, auch eine Ausbildung bei Salzburg mitgemacht hat, mit einem Umweg über Wolfsburg, 3 Jahre Wolfsburg, dann ist er hierher gekommen. Das ist wieder das, wovon wir vorher gesprochen haben, DNA. Diese DNA, die lernst du, die kannst du nicht einfach bekommen, die wird dir eingetrichtert. Und diese DNA fehlt mir gerade dann auf diesen Position. Kampel ist ein guter Spieler, alles gute Spieler. Alle mal ein bisschen quer, ein bisschen Technik. Aber diese Aggressivität, dieses nach vorne verteidigen, das fehlt mir.
Also da wollte Kollege Hellmann schon mehrmals unterbrechen, aber Lothar Matthäus war kaum zu stoppen. Ist gut, wenn der Weltfußballer so etwas sagt über einen?
Ja, natürlich, ist sehr, sehr schön, aber jetzt habe ich Druck, jetzt muss ich es auch beweisen. Also wenn er das schon sagt, dann sollte er abliefern.
Ja, wie viel Saft, weil der Christoph Baumgartner das gefragt wurde, schon da ist, aber hat er sich bedeckt gehalten? Wie viel Saft wäre gestern schon da gewesen? Für wie viele Minuten?
Schwer zu sagen, aber so 10, 15 Minuten kann man immer spielen, sage
ich. Okay. Auch im Nationalteam dann?
Ja, soweit, ja.
Ja, hat ja auch der Trainer gesagt, dass sie werden dort quasi hingeschickt, um weiter natürlich fitter zu werden und Minuten zu sammeln. Und irgendwie so, da sehen wir auch, wie ja, nah Leid und Freude auf der einen Seite zusammenliegen kann. Wie gesagt, für Leipzig eine wahnsinnig schwierige Saison, wobei es jetzt gestern einen kleinen Funken von Hoffnung gegeben hat. Für Mainz eine sogenannte Märchensaison, Philipp, an der natürlich Sie auch wahnsinnig viel Anteil haben. Habe es mir nochmal angeschaut, 100% Startelf. Quote. Wie empfinden Sie dieses Gefüge, das eben auch Julian Baumgartlinger vorher erwähnt hat, dass auch Sie erwähnt haben, da kämpft jeder für jeden, da spielt jeder für jeden. Wie wurde das herausgekitzelt in diesen letzten 12 Monaten, die, wie gesagt, ganz anders begonnen haben eigentlich?
Ich glaube, dass dadurch, dass der Großteil der Mannschaft diese letzte Saison auch zusammen durchgestanden hat, sich gegen so Widerstände gewehrt hat und den Abstieg dann im letzten Moment noch abgewendet hat, das schweißt natürlich zusammen. Genau wie wenn du zusammen erfolgreich bist, schweißt das zusammen. Und wenn du wirklich mit dem Rücken an der Wand stehst und dich nur noch auf dich und deine Jungs verlassen kannst und musst, dann bildet sich da einfach so ein Gefüge und eine Mentalität untereinander, wo dann wirklich jeder von jedem sich so seine Energie holt. Und ich glaube, dass wir viele Spieler haben, die im Moment wirklich in einer Topform sind, die ihre Leistung brutal bringen. Wir haben zum Glück eben wenig Verletzungen diese Saison, das war letzte Saison auch noch anders. Wir können wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und es ist auch ein riesiger Konkurrenzkampf im Training. Jeder will spielen und ich bin da natürlich froh, dass ich dann doch relativ viel spielen darf.
Ja, und für Sie persönlich ist es ja quasi Mainz 2.0. Sie sind im August 2023 zurückgekehrt, nachdem Sie ja schon mal zwischen den Jahren 2018 und 2021 beim Verein gewesen sind. Und Markus Klimmer hat für uns noch einmal auf diese Rückkehr zurückgeblickt und generell diese Saison ein bisschen eingeschätzt, was da alles schon passiert ist in den letzten Monaten und Wochen.
Scheiße, bin ich zu spät schon?
Besser spät als nie. August 23, er ist wieder da.
Ach, was?
Ich kann doch wohl nicht warten.
Freu dich doch, dass ich wieder kann.
Ja, ich war glücklich. Alles gut, Junge.
Wie geht's?
Das ist genauso gut auf die Feuer.
Du auch. Das ist genau gleich, was ich dich feiern.
Komm, Klippe, hier.
Ein Gefühl wie nach Hause zurückkehren. Nach etwas mehr als 3 Jahren.
Hi, Dominik Kohr. Freut mich sehr. Freut mich.
Axel.
Ich glaube, du bist ein bisschen gewachsen jetzt. Hä?
Zumindest gereift ist er, ihr Philipp.
Oh, Philipp ist sehr, sehr wichtiger Spieler für uns. Alles weiß das. Er ist auch einer der ältesten Spieler der Mannschaft. Er ist besser und besser, wie Wein. Du weißt, wenn mehr alter er ist, dann wird er besser und besser.
Einmal Liebling, immer Liebling. So wie nach einem wichtigen Sieg im Abstiegskampf vergangene Saison.
Philipp Mbene, was ist das für ein Typ, was zeichnet ihn aus?
Vom Menschlichen auf jeden Fall seinen Humor, seine Art. Immer gut drauf, immer auch spielerisch. Ein Kämpfer, ein überragender Fußballer, super Mensch. Also ich kann eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, nichts Negatives über Philipp sagen.
Philipp Mbene. Im April des vergangenen Jahres sein bislang einziger Treffer seit der Rückkehr nach Mainz. Aber ihn in den Griff zu bekommen, ein ganz generell recht schwieriges Unterfangen.
Er ist für mich ein für die beste Spieler in der linken Position in der Bundesliga, weil er kann alles mit dem Ball. Er ist schlau, er ist sehr, sehr gut, er weiß alles.
Er ist ein Faktor, wenn es in dieser Saison heißt, der Konkurrenz das Fürchten zu lehren. In der Tabelle ganz oben dabei. Riesige Euphorie. Noch dazu 120 Jahre Mainz 05. Und auch wenn es gestern beim 2:2 gegen Freiburg nicht zum 5. Sieg in Folge reicht. Mainz auf Champions League-Kurs. Unglaublich eigentlich.
Das ist Spaß. Fußball ist Spaß, Fußball ist Emotionen. Und wenn du einen Traum hast, dann musst du das traumen, über alles. Und das ist für uns das Wichtigste. Wir haben ein gutes Gefühl, Leistung mit dieser zu bringen. Dann haben wir ein gutes Gefühl, dass wir auch jedes Spiel gewinnen können.
Und mittendrin Philipp Mbene.
Immer mal auf die Frisur ansprechen, da lässt er sich immer was einfallen, das ist das Einzige.
Ich glaube, singen kann er nicht. ansonsten kann er schon einiges, aber ich glaube, singen kann er nicht.
Für mich hat er eine sehr, sehr gute Eigenschaft, er ist ein guter Mensch und das ist das Wichtigste für mich.
Ob sie den noch einmal weglassen hier?
Also das schönste Kompliment kam, glaube ich, zum Schluss vom Trainer. Die Persönlichkeit, der gute Mensch. Das mit den Frisuren wollen wir natürlich aufklären. Wie oft wechselt die?
Boah, jetzt aktuell alle 2 Wochen muss ich zum Friseur gehen.
Das sagt man immer bei Frauen, dass sie so viel beim Friseur sitzen dabei.
Ja, aber nein. Es ist natürlich schön zu hören, dass die Jungs, aber auch der Trainer so Worte über mich finden. Und ja, macht Spaß gerade.
Und gesangsmäßig ist er schon mal negativ aufgefallen im Nationalteam? Nachdem das offensichtlich kein Talent ist?
Negativ nicht, ich kann mich jetzt nicht erinnern. Also ich kann mich nicht erinnern, ob er jemals gesungen hat. Deswegen weiß ich es nicht.
Eigentlich muss ja jeder Spieler singen, aber ich glaube, ich bin irgendwie durchgerutscht. Das war gerade
nur beim Einstand eigentlich.
Ja, genau, deswegen. Bis jetzt musste ich noch nicht singen.
Ja, vielleicht, weil es ja quasi ein Comeback gewesen ist, da war man dann nicht so streng. Um gleich dabei zu bleiben, warum hat es sich für Sie richtig angefühlt, in diesem Sommer 23 von den PSW eben zurückzukehren nach Mainz?
Ja, damals der Wechsel nach PSW ging relativ schnell. Mein Vertrag in Mainz ist ausgelaufen. Es gab Verhandlungen zu verlängern und dann kam eben Eindhoven, die ein gutes Angebot gemacht haben. Ich hatte eben die Option, international zu spielen. Wir haben 2 Jahre lang in der Europa League gespielt und das war für mich natürlich auch dann einfach so ein Ziel, das ich hatte, um Titel mitzuspielen. Haben da auch relativ erfolgreich gespielt, haben 2-mal den Pokal gewonnen. Und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, aber es war trotzdem immer so, dass ich nicht nur die Bundesliga, aber auch halt die Mainzer immer weiterhin verfolgt habe und viel Kontakt mit den Jungs, mit dem Staff dort immer hatte. Und eine Rückkehr in die Bundesliga war auch mit dem Wechsel nach Eindhoven trotzdem irgendwie immer der Plan. Und dass es dann wieder Mainz geworden ist, ja, hat dann halt irgendwie gepasst. Es war damals der Bo Svensson Trainer, mit dem ich auch über die 2 Jahre hinweg immer Kontakt hatte und habe mir natürlich dann die Rückkehr erstmal ein bisschen anders vorgestellt. Das hat dann nicht so gegriffen gleich am Anfang. Aber jetzt im Nachhinein, denke ich, war es dann doch wieder der richtige Schritt.
Ja, und weil wir heute schon über Herzensvereine gesprochen haben, ganz zu Beginn der Sendung und die Wien Austria erwähnt haben, inwieweit kann man Mainz 05 schon als Herzensverein bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da mein Bundesliga-Debüt gegeben. Aber auch eine schwierige Phase da gehabt, war lange verletzt. Über ein Jahr, wo ich draußen war und habe da auch ähnlich wie der Xaver lange in der Reha verbracht. Und da war es dann einfach so, dass ich nochmal zurückkommen wollte, einfach zeigen wollte, dass ich jetzt nicht nur der Spieler bin, der nur verletzt ist und immer mal wieder spielt, sondern dass ich in den 2 Jahren in Eindhoven gereift bin, fußballerisch. Und ich würde schon sagen, dass es nach der Austria mein 2. Herzensverein jetzt ist.
Inwieweit, Jules, wenn wir den Philipp Mähne von 2021, als er Mainz damals das erste Mal verlassen hat, mit dem jetzigen Spieler Philipp Mähne vergleichen, hast auch du da eine Entwicklung gesehen? Was sind die größten Veränderungen und inwieweit zeichnet es Mainz eben auch aus, dass man den Spielern auch die Zeit gibt? Wie gesagt, waren damals 3 Jahre, im letzten Jahr dann eigentlich der Durchbruch gelungen, die beste Saison. Du warst ja auch dort.
Ja, richtig. Also ich glaube, dass er es eh schon angesprochen hat. Er hat die Entwicklung, den Schritt nach Eindhoven gemacht, auch um international Erfahrung zu sammeln. Und ab und zu, wenn man aus so einer Verletzung rauskommt und vielleicht noch nicht so den Durchbruch geschafft hat, dann kann man ab und zu gar nicht so viel selber nur machen, sondern dann muss man vielleicht einmal kurz weg und dann wiederzukommen und sich wieder vorzustellen und sagen, so, eigentlich jetzt bin ich da. Jetzt habe ich 2 Jahre konstant gespielt, habe mich nochmal weiterentwickelt und ich sehe mir jetzt auch im Nationalteam gerade seine Offensivstärke als Außenverteidiger, da gibt es nicht so viel, die auch immer wieder Gas geben können, die nach innen gehen können, die mit links flanken können. Und das zeichnet ihn aus und ich glaube, dass er den richtigen Schritt gesetzt hat. Und ab und zu muss man gewisse Dinge auch aushalten, auch wenn man wieder zurückkommt. Selber wenn man dann vielleicht einmal noch nicht so weiß, war das jetzt richtig, wenn man wieder in den Abstiegskampf reingerät oder dann der eine Trainer gefeuert wird, der nächste Trainer kommt. Man weiß es immer nicht. Aber irgendwie muss man sich dann mal ein bisschen durchbeißen und dann weiß man genau, warum er jetzt auf Platz 3 steht und den Schritt so gemacht hat.
Ja, weil Philipp Bo Svensson auch erwähnt hat, grundsätzlich jetzt steht ja Mainz nicht nur für viele Spieler, die von dort aus dann wirklich
seine Karriere gestartet haben, sondern auch Trainer. Eigentlich, wenn man sich ansieht, wer dort aller Trainer war, und zwar ganz zu Beginn der Karriere mit Thomas Tuchel, den hast du damals in deiner Zeit erlebt, oder eben auch Jürgen Klopp. Also auch das irgendwie eine Besonderheit, dass viele große Trainer eigentlich auch dort ihre ersten Schritte gemacht haben.
Ja, richtig. Marco Rose war zum Beispiel auch ganz früh einmal Co-Trainer in der zweiten Mannschaft.
Sandro Schwarz war
der Trainer. Also gutes Pflaster. Und Christian Heidel ist ja auch jetzt wieder zurück. Das ist auch so, haben wir vielleicht vorher noch vergessen. Seit der wieder in Mainz ist, ist auch wieder ein ruhigeres Vorwasser in der gerade ein Foto von mir, muss ich selber lachen.
2011 war das.
Ja, also ein bisschen.
Man sieht es dir kaum an.
Und leicht müde, ja. Aber das, da hat sich wieder was, da ist wieder was zurückgekommen, was dem ganzen Verein vorher schon Stabilität gegeben hat und auch jetzt wieder. Und eben auch dieser Nährboden. Das NLZ ist stark, wo die Trainer auch immer erst einmal angefangen haben. Und ja, du kannst in Ruhe arbeiten, es ist ein tolles Umfeld. Und auch die konstante Zeit in der Bundesliga über wahrscheinlich jetzt 20 Jahre, auch das ist was, was dann für junge Trainer Top-Umfeld ist.
Ja, und weil wir Marco Rose auch erwähnt haben, wollen wir vielleicht gleich bei ihm bleiben. Den kennen Sie natürlich, Xaver, auch sehr gut aus der gemeinsamen Zeit in Salzburg. Youth League damals gemeinsam gewonnen. Das heißt, wenn wir über prägende Trainerpersönlichkeiten sprechen, was wir jetzt kurz angerissen haben, wo ist da für Sie eben auch Marco Rose einzuordnen? Oder wer waren die Trainer, die Sie da am meisten geprägt haben?
Boah, ich möchte keinen hervorheben. Also jeder Trainer hat mich in gewisser Weise geprägt. Also man nimmt für jeden Trainer was mit, was einen weiterbringt, sage ich mal. Aber natürlich haben wir jetzt schon sehr lange Zeit eine gemeinsame Reise hinter uns und die war sehr erfolgreich, mit Youth League-Titel gestartet, DFB-Pokal gewonnen, das waren schon sehr schöne Erlebnisse und ich glaube auch, die Spielphilosophie passt sehr gut zu mir und deswegen hoffe ich, dass sie jetzt nicht zu Ende ist.
Ja, und jetzt ist eben die aktuelle Zeit, RB Leipzig, haben wir auch schon gesagt. Wie gesagt, Salzburg, da wurde so ein bisschen der Weg geebnet. Wie wichtig war für Sie auch dieser Zwischenschritt Wolfsburg, entwicklungsmäßig?
Ja, für mich war der sehr gut. Also ich habe in Wolfsburg richtig viel Spielzeit bekommen, habe da unter einem österreichischen Trainer gespielt, sage ich mal.
Oliver Glasner.
Der, was mir auch sehr geholfen hat. Ja, es war meine erste Station im Ausland. Das war jetzt sicherlich nicht das aufregendste Pflaster, sage ich mal, oder unruhigste Pflaster in dem Sinn. Es war eher ruhig und das hat mir gut getan. Also da ist jetzt nicht so schnell eine Krise gewesen, wenn es mal nicht gelaufen ist. Und das ist für einen jungen Spieler wichtig. Ich glaube, da habe ich echt viel gespielt und schlussendlich waren wir auch sehr erfolgreich. Wir haben es mit Wolfsburg in die Champions League geschafft, sind Vierter geworden, was für den Club jetzt da nicht so alltäglich passiert. Und ja, ich kann nur positiv zurückblicken auf die Zeit, muss ich sagen, weil die echt cool war.
Wieso erwähne ich das, Jules? Weil es ja damals eher ungewöhnlich war, weil ja eigentlich der natürliche Weg, wenn ich das so sagen darf, von Salzburg nach Leipzig direkt war und ohne Zwischenstation. Jetzt hat sich eh ein bisschen aufgehört. Jetzt war eigentlich Niki Seiwald der Letzte und Benjamin Šeško, die direkt nach Leipzig gewechselt sind. Jetzt stockt ein bisschen der Motor. Aber hast du das auch grundsätzlich als vielleicht gar nicht so nachteilig gesehen, dass Xaver Schlager da mal was anderes gesehen hat und dann kehrt er quasi wieder zurück in die Red Bull-Blase?
Ja, total. Natürlich ist der Oliver auch ein Stück weit, können wir vielleicht das
leicht vorbelastet,
vorbelastet bezeichnen, aber ja, es ist gut. Ich finde, diese Entscheidungen, die hat jeder Spieler, der irgendwann einmal den Schritt ins Ausland wagen kann, weil es muss ja immer die Möglichkeit geben, den hat man irgendwann mal zu gehen oder zu entscheiden. Und ich glaube, wichtig ist es, ihn zu tun. Ob das dann jetzt natürlich in die Pipeline ist, unter Anführungszeichen, ist natürlich auch schön. Aber auch da muss man sich erst einmal durchsetzen, muss erst einmal ankommen. Nichtsdestotrotz, man muss spielen, man muss die Erfahrung sammeln und welcher Schritt dann der logische nächste Beste ist, das wird man sehen. Aber ich glaube, der Xaver, der hätte so oder so eigentlich dann nichts falsch machen können.
Ja, und jetzt haben Sie gerade vorhin ja auch gesagt, Sie leben eigentlich, oder Sie versuchen den Tag zu genießen und schöne Tage zu erleben. Jetzt gestatten Sie mir hoffentlich trotzdem die Frage, was wäre so grundsätzlich ein nächster Schritt oder ein nächstes Ziel, das Sie so in Ihrem Hinterstübchen irgendwo haben, so Sie sagen, das würde mich noch reizen. Vertrag läuft grundsätzlich im Sommer 2026 aus. Mhm.
Ja, in erster Linie würde ich gerne wieder Champions League spielen. Also, weil dieses Jahr hat es für mich nicht gereicht, leider. Ja, als kleiner Junge habe ich schon immer geträumt von England. Da mache ich auch keine große Sache drumherum. Das sage ich offen und ehrlich. England ist, glaube ich, die Top-Liga, wo alle, ja, wo viele hinwollen, weil es einfach sehr spektakulär ist, viele sehr, sehr gute Mannschaften sind, wo ein hohes Niveau ist. Aber ich fühle mich sehr wohl in Leipzig. Also, wie gesagt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so ideal läuft, wie wir uns das vorgestellt haben, läuft es überhaupt nicht schlecht. Wenn man gesund ist, fit ist, dann ist das schon mal sehr, sehr gut und das möchte ich mal haben und für mich zählt es einfach mal spielen. Also spielen, Spaß haben und dann kann man in Ruhe schauen, was der weitere Weg so für mich bringt.
Ja, und für die Karriere danach, und das habe ich schon vorher gesagt, haben Sie ja quasi auch schon vorgesorgt. Sie haben ein Gasthaus gekauft, gemeinsam mit einem Geschäftspartner, das jetzt am Dienstag eröffnet werden wird. Also Xaver Schlager, der Gastronom. Und da haben wir natürlich vorbeigeschaut, was die zukünftigen Gäste dann dort alles erwartet.
Hallo, grüß Sie.
Servus.
Servus, hallo. Was sind so Ihre ersten Gedanken, Erinnerungen, wenn ich Sie zu Xaver Schlager frage?
Viele schöne Erinnerungen da am Fußballplatz. Also sehr viele Spiele gemeinsam bestritten, da Turniere gespielt. Und ja, zum Teil erfolgreich gewesen, zum Teil weniger. Aber ja, im Endeffekt eine schöne Zeit gewesen.
Was hat ihn so ausgemacht? Was hat ihn ausgezeichnet?
Verlieren ist gar nicht gegangen bei ihm. Also das war immer ja, ein großes Thema, dass wenn wir verloren haben, die Tränen geflossen sind. Ja. Und die Verbissenheit, ja, wie gesagt, das sieht man heute in seinem Spiel, denke ich. Und das zeichnet ihm aus. Und das macht ihm so wichtig, egal ob es für das Nationalteam oder in Leipzig, denke ich.
Kaum ein Foto im Eingangsbereich des Vereinsheimes, auf dem er nicht drauf ist. Der SC St. Valentin ist stolz auf seinen Xaver. Allen voran Simon Ströbitzer. Einmal Freunde, immer Freunde.
Ja, kennengelernt. Und das kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Ich meine, wir kennen uns seit dem Kinderwagen, sage ich mal. Unsere Eltern sind schon sehr gute Freunde gewesen damals, jetzt auch noch weiterhin. Unsere Eltern wirken im Verein weiterhin.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way.
Sein Vater zum Beispiel hat ein Turnier nach Valentin gebracht, wo sehr, sehr viele Mannschaften mitspielen, aber Achtung, was ich noch weiß, was das ist. Und ja, waren eigentlich oft sehr erfolgreich und ja, viel schöne Zeiten und viele Tore vor allem. Damals hat er das Tor noch getroffen. Oder hat er gewusst, was da steht.
Hat er früher auf einer anderen Position gespielt?
War immer Stürmer eigentlich. Ja, ich meine, in der Jugend sind meistens die besseren Spieler eben dann vorne, machen die entscheidenden Tore. Und ja, bei ihm war es damals so, er hat pro Saison, also ich habe nochmal nachgeschaut, er hat in U9 und U11 hat er über 100 Tore geschossen im Jahr. Also.
In einer Saison?
Ja, in einer Saison, genau.
Währenddessen nur einen Steinwurf entfernt. Auch hier soll Großes entstehen. Auch hier ist Teamarbeit gefragt.
Das ist der neue Dorfrichter in St. Valentin, das Dorfrichter 2.0, ein komplett neues Landgasthaus, das eigentlich bis vor 2 Jahren noch in Betrieb war. Das haben der Xaver und ich vor fast 3 Jahren mittlerweile käuflich erworben und haben das von Grunde auf saniert bzw. auch schon neu gebaut.
Wie viel Einfluss hat er auch auf die Gestaltung einiger Räume genommen?
Sehr viel Einfluss. Er hat leider Gottes das Pech gehabt, dass er jetzt verletzt war und dadurch ein bisschen mehr Zeit gehabt hat, dass er nach St. Valentin kommt. Und er ist bei jedem Besuch, wenn er hier ist, ist er da. Er bringt seine Ideen ein, wir schicken ihm Fotos, wir schicken ihm unsere Überlegungen dazu. Und er bringt sich wirklich sehr, sehr viel ein. Das liegt ihm auch sehr, also man merkt, dass es ihm sehr am Herzen liegt.
Die Eröffnung seines eigenen Gasthauses. Vielleicht ein ähnlich großer Moment wie einst vor knapp 10 Jahren. Europa League gegen Schalke. Xaver Schlagers erster Treffer für Salzburg.
Immer wieder Busreisen nach Salzburg zum Beispiel, wo wir dann Europa League zugeschaut haben oder so. Und da hat man es dann irgendwann einmal realisiert, was da passiert. Und in der Europa League weiß ich nur den Moment, wo er dann auf einmal gegen Schalke angefangen hat und er dort geschossen hat. War dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, cool, jetzt geht's los.
Und in Kürze geht's hier los. Alle fiebern der Eröffnung des Dorfrichters entgegen. Schon jetzt sind bereits Buchungen für 30 Hochzeiten und 50 weitere Feiern eingegangen. Xaver Schlager zieht die Massen an.
Also Geschäftsjahr gesichert, würde ich sagen, bei 300 Hochzeiten. Wie viele Einwohner hat St. Valentin? Oder kommen die aus dem Umfeld dann alle und heiraten bei Ihnen?
10.000 Einwohner, das ist St. Valentin groß.
viele Heiratswillige offensichtlich dort.
Ja, wenn er, da, wenn er die Vermählung vornimmt.
Ja, genau, das wäre vielleicht
Weiß ich, das Paket dabei vielleicht, weiß ich nicht.
Ja. Die Kirche ist nebenbei, mich als Pfarrer weiß ich noch nicht, also müssen wir schauen.
Ja, Kinderfotos haben wir auch viele gesehen. Ist okay, dass die hergezeigt wurden?
Ja, jetzt ist es schon zu spät. Nein, nur
weil Julian vorher so entsetzt war.
Ja, ist völlig okay, also gehört dazu. Manchmal waren wir, oder früher waren wir klein. Die blonden Haare sind geblieben, sage ich mal. Von dem her passt das schon.
Ja, ich finde auch, man hätte sie grundsätzlich erkannt, weil oft einmal ist es ja so, dass man das bei Kinderfotos eher irgendwie nicht so erkennen kann, aber ich finde die Gesichtszüge schon durchaus erkennbar und solche Freunde grundsätzlich braucht man, oder? Die sagen, früher hat man das da noch gefunden.
Ja, ist ja okay, also die eine oder andere Spitze, sage ich mal, wenn wir zusammensitzen, ist ja normal und deswegen passt das schon. Jetzt hat er angefangen, irgendwann kommt wieder was zurück. Von dem her ist das völlig in Ordnung.
Wie viel Zeit bleibt grundsätzlich, eben auch alte Freunde zu besuchen, in die Heimat zu fahren? Wie darf man sich das vorstellen?
Naja, mit den ganzen Spielen schwierig. Also wenn ich jetzt nicht verletzt wäre, wäre es sicher weniger. Da hat die Verletzung auch was Positives, ich bin öfter zu Hause. Aber sonst grundsätzlich bis auf Sommer und vielleicht die paar Tage über Weihnachten geht es ja nicht mehr viel aus, muss man sagen.
Aber Sie haben gesagt, das war natürlich, jetzt wo Sie verletzt waren, hatten Sie Zeit dafür. Wie kann man es aber auch, oder inwiefern kann man es vielleicht auch positiv sehen, weil das etwas ist, das Sie vielleicht auch abgelenkt hat, in diesem sehr zähen Prozess wieder zurückzukommen?
Ja, absolut. Also wenn ich zu Hause bin, gibt es keinen Fußball. Also da gibt's.
Da wird am Stammtisch nicht über Fußball gesprochen?
Nein, es gibt den Dorffußball, aber da gibt es keinen Profifußball, sage ich mal. Also da schaue ich meine Freunde zu am Fußballplatz, aber da schaue ich jetzt kein, ja, sage ich, Profispiel oder irgend sowas. Und natürlich wird geredet im Stammtisch über Fußball, aber jetzt auch über andere Dinge. Also auch über Football und solche Sachen. Und da komme ich eigentlich gut weg, muss ich sagen. Also die behandeln mich ja ganz normal. Da bin ich nicht der Fußballer, sondern da bin ich nur immer der kleine Xaver vor den Bildern. Und ja, das ist schön für mich. Also da kann ich ganz normal sein und ja, ich freue mich immer, wenn ich dort bin. Und hoffentlich bin ich ja jetzt öfters im Sommer dann dort, wenn das Gasthof offen ist.
Genau, quasi als Hausherr. Jetzt hat Julian ja schon einen weiteren Karriereweg vorgeschlagen als Pfarrer. Das können
wir, Trauredner.
Trauredner, genau, freier Trauredner.
Ja, genau, sowas, ja.
Also wenn es das nicht werden sollte, wie aktiv wollen Sie sich grundsätzlich in dieses tägliche Geschäft dann irgendwie einmischen oder wie sehr werden Sie da involviert sein oder sind Sie eher der stille Teilhaber?
Jetzt bestimmt zu Beginn mal der Stille. Was in ein paar Jahren ist, weiß ich nicht. Also muss man schauen, wie sich das entwickelt, was noch alles kommt. Aber zu Beginn bin ich einmal doch noch auf die Fußballkarriere fokussiert. Wäre jetzt blöd, umzuschwenken, deswegen bleiben wir bei dem. Und nachher hat man noch genügend Zeit.
Ja, aber eben schön für das Leben danach, wenn wir vielleicht einmal vorbeischauen. Auf der Fahrt nach München liegt es ja quasi am Weg. Philipp, grundsätzlich familiär wären Sie ja auch vorbelastet, glaube ich, was das betrifft. Der Papa hatte auch mal ein Lokal. Das ist aber für Sie kein Thema und ist ja auch nicht unüblich. Es gibt ja auch den einen oder anderen Fußballer, der eben ein Restaurant oder ein Lokal besitzt.
Mein Papa ist auch Gastronom gewesen, hat in Wien das erste afrikanische Lokal aufgemacht, vor jetzt über 30 Jahren, und hat das selber, glaube ich, auch 25 Jahre gemacht. Aber ich habe da auch schon gesehen, dass das jetzt nicht nur angenehm ist, also ja, musst schon aufpassen ein bisschen. für mich selber, weiß nicht, vielleicht mache ich ein Friseurgeschäft auf oder sowas.
Das
kann sein. Aber ich habe jetzt noch nicht so genaue Pläne wie der Xaver.
Ja, da haben Sie ja genug Kunden dann aus der aktiven Karriere, die dann vielleicht vorbeikommen. Dann kommen wir vielleicht wieder zum täglichen Geschäft. Es steht jetzt eben die länderspielbedingte Ligapause auf dem Programm. Das bedeutet für die beiden Herren, dass sie eben mit der Mannschaft zusammenkommen. Dann stehen die Nations League Playoff-Spiele gegen Serbien auf dem Programm. Jetzt gibt es ja leider einige Ausfälle, vor allem auch in der Defensive. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass sie sehr viel Spielzeit bekommen werden. Welchen Stellenwert haben diese Spiele für die Mannschaft, für den Verband?
Ich denke schon relativ große. Also es ist natürlich auch die letzte Vorbereitung vor den WM-Quali-Spielen dann im Sommer, die ja natürlich den höchsten Stellenwert haben. Aber ich glaube, wir sind alle ehrgeizig und wollen in diese Nations League A-Gruppe und haben mit Serbien wirklich einen starken Gegner vor der Brust. Wie schon gesagt, es sind ein paar Ausfälle, die müssen wir, aber werden wir, glaube ich, auch ganz gut kompensieren. Und ja, dann schauen wir mal, ob es reicht oder nicht.
Ja, wir sehen hinter uns die Termine. Das Heimspiel findet am Donnerstag statt und das Auswärtsspiel in Belgrad dann eben am Sonntag. Jules, jetzt habe ich bereits angesprochen, das ist auch Philipp Mehner. Es fehlen natürlich einige Spieler, Posch, Danso, Wöber, Weimann. Jetzt kam gestern Marcel Sabitzer leider dazu in diesem Spiel gegen Leipzig. Wie so oft blieb der Verein, was die Diagnose betrifft, recht vage. Es hat geheißen, 4 Wochen Reha, glaube ich, und eine Knieverletzung. Wie viele Verletzungen, wie viele Ausfälle kann diese Mannschaft dann schlussendlich kompensieren, vor allem wenn sie eben so Schlüsselspieler sind, wie beispielsweise ein Marcel Sabitzer?
Ja, viel sollten jetzt auch nicht mehr ausfallen. Also es ist natürlich auch, dann ist es eine kurze Woche, es ist Donnerstag, Sonntag, ist im Prinzip auch wieder der englische Wochenrhythmus und dementsprechend wird das auch sehr intensiv. Ja, muss froh sein, wenn es beim Sabi hoffentlich nur nicht der Worst Case eintreten ist, sondern einfach nur glimpflich davonkommen. Das ist schon mal das eine. Dann haben wir auf jeden Fall für den Sommer für die WM-Quali zur Verfügung. Aber trotzdem, ich glaube auch, dass der Nations League-Topf auch ein sehr erstrebenswertes Ziel ist und dass man trotzdem mit der Qualität, die im Kader ist und vor allem den Fußball, den Ralf Rangnick spielen lassen will, sich nicht nur über Einzelspieler sagen wir mal, identifiziert, sondern über die Mannschaft und über das geschlossene System und dementsprechend glaube ich ja trotzdem, dass man gute Chancen hat, das erfolgreich zu gestalten.
Um bei Marcel Sabitzer vielleicht noch kurz zu bleiben, aber das ist ja gestern, wie gesagt, passiert im aus Dortmunder Sicht Auswärtsspiel in Leipzig. Hatten Sie danach die Möglichkeit, mit ihm zu reden?
Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe nur Läufe machen müssen. ich habe einen Baum getroffen, der hat mit ihm Doping gehabt. Der hat nur kurz mit ihm geredet, aber nach dem Spiel, die müssen einmal abklären, was da los ist. Also da kann man jetzt oder ich kann da gar nichts sagen, leider. Aber ja, bitterer Ausfall, tut mir sehr leid für ihn. Verletzungen sind nicht geil. Wenn es 4 Wochen sind, ist das, sage ich mal, gut. Bei Knie kann es auch schnell länger werden. Und ja, ich hoffe einfach, dass er schnell zurück ist.
Ja, gute Besserung natürlich an dieser Stelle an Marcel Sabitzer, weil Sie gesagt haben, bei Knie kann es natürlich länger werden. Diese Erfahrung mussten Sie leider auch machen, mussten dann im Februar noch einmal operiert werden. Jetzt also erstmals wieder dabei beim Team seit März 24. Wie hat denn auch da die Absprache mit Ralf Rangnick ausgesehen, dass er Sie eben einberuft? Sie waren ja nicht der einzige Spieler, der angeschlagen war oder verletzt war in letzter Zeit, trotzdem einberufen wurde. Das gleiche gilt ja auch für Gernot Rauner oder auch für Alexander Brass. Das heißt, gibt er Ihnen da auch schon mit, okay, so und so viele Minuten hätte ich dich gern, brauche ich dich gerne oder ist es ein ongoing process?
Na, das war eher so, wir haben täglich, also alle 2 Wochen Kontakt gehabt, wie es mir geht, wie es läuft. Und irgendwann habe ich dann natürlich auch im Verein geredet, weil ja, die habe ich gefragt, wie sieht es aus, kann ich da überhaupt dabei sein, darf ich es nicht? Und dann haben wir ja alle gemeinsam eine gute Lösung gefunden. Es ist halt doch so, dass man im Verein in der Zeit einfach kein Training hat, kein, sage ich mal, hochwertiges in dem Sinn, weil einfach nicht so viele Spieler da sind. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich einfach ein gutes Training habe. Und bei mir ist, nachdem ich jetzt dann 2 Wochen voll im Training bin, kann ich dann natürlich auch schon eingesetzt werden und dann haben wir entschieden, dass ich herkommen darf und bin sehr froh darüber und versuche dann dem Team zu helfen.
Ja, weil Xaver die Absprache mit dem Verein anspricht, das ist natürlich, es muss ja immer die Freigabe geben vom jeweiligen Verein. Jetzt ist das natürlich zum Beispiel, könnte man ja sagen, aus Mainz Sicht natürlich auch schwierig, wenn dann die Nationalteamspieler unterwegs sind. Es ist die Endphase der Bundesliga, es geht um Champions League Plätze. Also wie findet das auch in Mainz statt? Wie ist da auch der Austausch?
Ja, merkt man natürlich, dass es in so einer Endphase der Saison von Vereinsseite schon ein bisschen
mit Bauchweh ein bisschen?
Ja, ein bisschen mit Bauchweh, ein bisschen nervöser behandelt wird, aber natürlich als Spieler willst du immer dabei sein beim Nationalteam. Auch ich glaube, es gibt eh aktuell in der Saisonphase keinen Spieler, der keine kleinen Wehwehchen hat nach so vielen Spielen. Aber es ist auch bei Spielern, die jetzt nichts haben. Also ich habe auch regelmäßig Kontakt mit dem Trainerteam gehabt. Die fragen immer mal wieder, auch jetzt bei meiner Auswechslung haben sie natürlich auch gleich gefragt, ob alles okay war. Und wie der Xaver schon gesagt hat, kann man wirklich sehr, sehr gut mit denen reden, mit den Physios, mit den Ärzten. Also da ist ein super Austausch. Und ich glaube, man kommt dann einfach zum Nationalteam und der Staff weiß einfach, wo sie dann sind bei dem jeweiligen Spieler.
Ja, das haben wir auch heute in vielen Interviews gehört eigentlich. Fast jeder Vereinstrainer hat heute gesagt, alles Gute den Spielern, die für die Nationalmannschaften unterwegs sind. Mögen sie doch bitte alle hoffentlich gesund zurückkommen. Um auf die Aufgaben in der kommenden Woche zurückzukommen, welchen Wert haben diese Spiele auch, Julian, wenn es darum geht, Selbstvertrauen aufzubauen, weiterhin für die so große Aufgabe dann, die ja im Juni startet mit der WM-Qualifikation?
Ja, das ist nicht unerheblich. Das haben Sie gerade angesprochen. Es war jetzt eine lange Pause. Es ist dann doch immer wieder Mitte März, wenn man sie erst wieder sieht und im Prinzip einen neuen Zyklus startet, ist es schon einmal eine Standardbestimmung für einen selber. Die Favoritenrolle würde ich trotzdem uns Österreichern geben, also jetzt ganz aus der lockeren Zuschauerposition, aber genau auch aus dem Selbstvertrauen und aus dem Selbstbewusstsein heraus, was letztes Jahr geleistet worden ist, und die Mannschaft kennt die Idee, es ist klar, wie sie auftreten, und man hat die Identität vom österreichischen Nationalteam wieder vor Augen. Und das natürlich dann auch wieder auf den Platz zu bringen und in einer Playoff-Situation ist natürlich auch, muss erst einmal gemacht werden, aber ganz wichtig, in das Jahr zu starten und dann wirklich das große Ziel, das fängt dann mit der WM-Quali an.
Ja, wir sehen dahinter uns auf der Wand die Gegner. Im Juni, wie gesagt, geht's los. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass die Spieler natürlich dementsprechend medial schon geschult sind. Jetzt sagt der Experte, Favoritenrolle natürlich Österreich. Was sagt der Spieler?
Ja, was soll ich sagen? Also, die Wahrheit. Natürlich, unser Ziel ist es, uns zu qualifizieren. Und wenn man die Gruppe anschaut, denke ich, ist es auf jeden Fall machbar. Aber natürlich, wenn du in Rumänien oder in Bosnien spielst, sind das keine einfachen Spiele. Also du musst da wirklich trotzdem am Leistungslimit sein. Das sind keine Jausengegner. Das gibt es jetzt sowieso nicht mehr. Und deswegen, glaube ich, ist diese ganz klare Favoritenrolle, die werden wir uns als Österreicher jetzt eh nie so anziehen wollen. Also es ist eine ordentliche Gruppe, aber ich denke, auf jeden Fall machbar.
Wie haben Sie es empfunden, Xaver? Eben auch mit dem Ansatz vielleicht, Österreich, zumindest einer der Favoriten, sagen wir so, in dieser Gruppe. Und das ist eigentlich eine gute Herangehensweise. Oder sind Sie eher so einer wie bei der EM 2024, wo Sie ja zuschauen mussten, aber wo sich ja nicht viele erwartet haben vielleicht, ob der Gegner, Außenstehende?
Na, ist ja das schon so, dass wir jetzt aufgrund der letzten Zeit und der Ergebnisse schon Favorit sind, dass wir weiterkommen, aber das bringt uns halt nichts. Also im Endeffekt geht es darum, wer kommt weiter und nicht, wer ist Favorit. Im Endeffekt müssen wir die Spiele gewinnen, ausfertig. Und ich glaube, wir wollen alle zur WM. Und ja, wenn wir dahin wollen, dann müssen wir halt die Aufgaben schaffen. Dann müssen wir auswärts gewinnen, zu Hause gewinnen. Und am Ende dann ganz oben stehen. Das ist das Einzige, was zählt.
Ja, aber man könnte sich ja auch einmal diesen Schuh eben anziehen und könnte sagen, ja, wir sind der Favorit, weil der Trainer ist ja grundsätzlich von der Persönlichkeit schon eher so, oder? Der will ja immer höher, immer weiter das Maximum aus allem herausholen.
Ja, ich sehe das auch so. Also wir sind auch von der Weltrangliste klar die Nummer 1 in der Gruppe und so würde ich uns auch sehen. Aber wie gesagt, der Favoritenrolle bringt da nichts. Im Endeffekt muss das schaffen, die Spiele zu gewinnen und das ist unser Ziel. Ich glaube, wir haben genügend Selbstvertrauen, dass wir sagen, wir schaffen die Gruppe und das ist unser Ziel und wir werden sehen, ob wir das dann schaffen.
Welche Bedeutung hätte eine Qualifikation für die WM, auch für Sie ganz persönlich, nachdem Ihnen ja eben das letzte große Ereignis verwehrt geblieben ist aufgrund Ihrer Verletzung?
Ja, das war ein der Reha-Ziel von mir. Also ich habe mal gesagt, in der Reha, wenn ich zurückkomme, möchte ich bei einer WM dabei sein. Und das ist ein ganz großes Ziel generell in meiner Karriere. Und ich glaube, Österreich war jetzt schon länger nicht mehr dabei und es wird langsam Zeit, dass wir da mal hinfahren.
Ja, 28 Jahre ist es ja, dass Österreich das letzte Mal bei einer Weltmeisterschaft Endrunde dabei gewesen ist. Das heißt, Julian, das wäre natürlich schon was. Und vielleicht kannst du es für uns einordnen, der ja, wie gesagt, auch bei der einen oder anderen Großveranstaltung dabei gewesen ist. Welchen Wert es dann auch hat, als Spieler eben dort zu sein und als Land eben das eigene Land vertreten zu können?
Ja, ich kann sie auch noch als Außenstehender beurteilen und ich wäre immer sehr gern dabei gewesen. Und wenn man immer sieht, welche Euphorien entstehen bei Weltmeisterschaften jetzt, Katar sage ich jetzt mal, sei mal dahingestellt, aber es ist trotzdem, es ist am schwersten zu erreichende Bewerb für europäische Mannschaften. Ich glaube, die EM ist deutlich leichter zu erreichen mit nach der Umstellung und der Aufstockung der Mannschaften, weil da reicht der zweite Platz, es reicht sogar noch eventuell über die Nations League ein Qualifikationsplatz und die WM ist nach wie vor, du musst Erster werden, du musst top performen, darfst eigentlich keine Ausrutscher leisten und dann ist es natürlich schon das Erstrebenswerteste und als Spieler, ich hätte es gerne erreicht, Aber nichtsdestotrotz schaue ich es auch, werde ich immer wieder die nächsten Jahre, solange ich nur Fußball konsumiere, werde ich mir das anschauen, weil es ist einfach ein besonderer Bewerb und die ganze Welt schaut dann auf den Fußball. Und da gehört Österreich meiner Meinung nach in der Gruppe dann hoffentlich 2026 dazu.
Ja, und zu Ihnen haben ja viele, Philipp, gesagt Spätstarter in Bezug eben auf die Großereignisse, nachdem Sie ja da bei der EM21 zwar auf Abruf gewesen sind, aber schlussendlich dann nicht mitgewirkt haben und eben letzten Sommer das erste Mal dabei gewesen sind. Das heißt, wo würde das auf Ihrer Vita, in Ihrer beruflichen Karriere dann eingereiht werden?
Ja, WM-Teilnahme, glaube ich, wäre ganz klar auf Platz 1. Also die EM war ja schon für mich persönlich wirklich unglaublich, diese ganze Euphorie, wie das ganze Land hinter uns gestanden hat, war schon wirklich einmalig. Und ich kann es mir nur vorstellen, dass es bei einer Weltmeisterschaft eben nochmal einen Tick mehr ist. Und das ist ein absolutes Ziel, was, glaube ich, jeder Fußballer für sich hat und ich persönlich auf jeden Fall auch.
Ja, und weil du Katar erwähnt hast, jetzt rein geografisch ist mit USA, Kanada und Mexiko auch ein Upgrade.
Ja, ich glaube, das kommt dann nochmal dazu. Also ich glaube, dann einfach dieses Erlebnis über See dann nochmal in diesen Stadien spielen zu dürfen und auch diese Euphorie in einem anderen Kontinent zu erleben, ich glaube, das kann ein riesengroßes Erlebnis werden für jeden.
Dann vielen lieben Dank an alle drei Herren für die jeweiligen Aufgaben, sei es beim Verein oder eben auch beim Nationalteam. Alles Gute, sind wir gespannt, ob nächstes Jahr in Mainz vielleicht die Champions League-Hymne zu hören ist. Und Ihnen wünschen wir natürlich auch alles Gute, dass es möglichst viele Minuten werden, sowohl mit dem Nationalteam als auch mit RB Leipzig und dass es vielleicht ja auch noch in die Champions League geht. Und bei dir, was wünsche ich mir bei dir oder was wünsche ich dir?
Dass du nicht warten wirst, oder? Ja, danke. Ja.
Dass du uns noch bei viele weitere Sendungen mich unterstützt, sei es hier oder auch in das der Champions League. Dann vielen lieben Dank. Danke. Erfolgreiche länderspielbedingte Ligapause und Sie bleiben uns auch hoffentlich treu. Gibt ja jede Menge Fußball dann danach wieder bei Sky. Es geht mit der Champions League weiter, mit dem Viertelfinale und Bundesliga wird auch ganz spannend. Meistergruppe, Qualifikationsgruppe bei Sky bekommen Sie alles zu sehen. Machen Sie es gut, schlafen Sie gut und bis bald.